herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin moin, ihr Landratten. Ein schöner Tag, um einen neuen Podcast zu machen mit meiner besseren Hälfte, Max.
Ja, ich bin auch da. Moin da draußen. Es kann losgehen.
Es kann losgehen. Heute haben wir, also ich muss ehrlich gestehen, als du die Thematik genannt hast, dachte ich so, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Was haben wir denn heute auf dem Zettel?
Wir haben auf dem Zettel heute Côte d'Iron. Einmal das Rhonetal von Nord nach Süd. So ein bisschen wieder verkappte Schleichwerbung für unser Tasting-Studio.
Stimmt, wir machen ja bald dieses wunderbare Rhone-Tasting. Ja, jetzt siehst du doch, ich hatte es doch ein bisschen auf dem Schirm.
Bisschen auf dem Schirm. Genau, am 18.05. haben wir in unserem Tasting-Studio wieder unser Monatstasting und da eben das Thema Côte d'Iron. Und das wollen wir hier so ein bisschen anteasern. Und vielleicht hat ja noch der ein oder andere ein bisschen Lust, da dann dabei zu sein und etwas tiefer in die Materie einzusteigen.
Noch wenige Plätze frei.
Noch wenige Plätze frei, genau. Ich glaube, du hattest am meisten Angst, weil du gedacht hast, du musst wieder nur Rotwein trinken.
Tatsächlich ja. Tatsächlich ja. Aber ich sehe hier gerade zwei Weißweine stehen und zwei Rotweine. Das vertrage ich.
Das ist zum Aushalten.
Das zum Aushalten, ja.
Also es ist eben schon so, dass die meisten die Rhone eher als klassische Rotweinregion sehen. Es wird auch 90% Rotwein dort angebaut.
Siehst du, da war meine Angst berechtigt.
Aber es gibt Weißwein.
Es gibt, ja.
Und ich finde die Weißweine oft, manchmal sogar ein bisschen, oder nicht oft, manchmal etwas spannender. Wir haben auch eine relativ große Auswahl an Rhone-Weinen auf der Karte. Und ich mag die Weine einfach unglaublich gerne. Weiß ob rot, aber fast mehr weiß.
Fast mehr? Wow, bin ich gespannt. Aber könntest du vielleicht in drei kurzen Sätzen beschreiben, was die Rhone so ausmacht?
Die Rhone ist eine der wichtigsten Flüsse Hamburgs.
Hamburgs.
Das Frankreichs und ist circa 800 Kilometer lang, entspringt in den Schweizer Alpen und fließt über das Wallis durch den Genfer See nach Frankreich und dreht dann, sie kommt eben aus dem Osten und dreht dann bei der Stadt Lyon nach Süden und läuft dann eben von Nord nach Süd, bis sie dann schließlich bei Marseille ins Mittelmeer mündet. Und ja, es ist ein Weinbaugebiet mit knapp 80.000 Hektar Rebfläche, also schon eine ordentliche Menge auch.
Eine Ansage.
Und man teilt sie grundsätzlich in die nördliche Rhone und in die südliche Rhone. Die nördliche Region ist auch die Region, wo wir mehr Weißwein oder wo es auch etwas mehr Weißweine gibt. Es gibt auch sehr viel Rotwein dort, aber gerade der Süden ist eben die Region, wo sehr, 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 sehr viel Rotwein produziert.
Aber wenn du den Süden sagst, dann dementsprechend auch wärmer.
Es ist deutlich wärmer. Wir haben zwei komplett unterschiedliche Klima. An der Nordrhone haben wir ein kontinentales Klima. Im Süden haben wir eben ein mediterranes Klima. Und ja, das gibt natürlich auch unterschiedliche Weine, würde ich sagen.
Ich bin ganz gespannt. Wir fangen natürlich mit Weißwein an.
Ganz oben im Norden, kurz nach der Stadt Lyon, hätte ich jetzt als ersten Weißwein eine der berühmtesten Appellationen, wahrscheinlich auch für Weißwein in Frankreich. Und zwar ist es Condrieu. Das ist ein Wein jetzt von Yves Cailleron, Jahrgang ist 2017 und das Ganze ist ein Wein aus der Rebsorte Viognier, die eben sehr viel an der Rhone angebaut wird, an der nördlichen Rhone. Eine Rebsorte, die ich unglaublich spannend finde, gerade auch im Thema Speisenbegleitung. Und
Viognier findet man jetzt nur an der Rhone oder findet man das sonst auch in Frankreich? Die Frage ist, findet man es nur an der Rhone?
Nein. Also da ist sie am weitesten verbreitet und damit verbindet man sie auch. Aber es ist durchaus eine Rebsorte, die wir mittlerweile in vielen Regionen dieser Welt finden. Es ist eine Rebsorte, die Wärme relativ gut abkann. Von daher findet man sie oft in etwas wärmeren Anbaugebieten. Es gibt Viognier in Kalifornien, in Australien, ein bisschen was in Italien. Wir haben auch ein, zwei Winzer in Deutschland, die Viognier machen. Zum Beispiel Oliver Zeter in der Pfalz macht da ganz spannende Vertreter. Aber es ist jetzt keine Rebsorte, die irgendwie an jeder Ecke steht.
Okay, ja. Und Nee, warte. Erst probieren.
Erst probieren.
So, cheers. Sehr nussig, sehr erdig, sehr, ja, auch schon.
Am Gaumen, ja, aber gerade in der Nase finde ich es wie immer unglaublich exotisch auch. Für mich hat es immer so ein bisschen was von Litschi, von Ananas, Pfirsich, so, aber also Pfirsich, kennt ihr diese Pfirsichringe von Haribo, so diese?
Nee, ich tatsächlich nicht. Die sauren, oder du meinst? Oder
nicht, ja, die gibt es auch als saure, nee, ja, nicht die grünen. Nee,
die grünen sind ja diese grüne Apfel.
Genau, und das gibt es auch mit Pfirsichgeschmack.
Ah, was?
Und so ein bisschen, finde ich, riecht das hier immer. Und es hat aber auch immer so einen kräutrigen Unterton, gerade hier im Contrieu. Und das mag ich an den Weinen eigentlich immer sehr, sehr gerne.
Du hast ja gesagt Speisenbegleiter, oder habe ich mir das gerade eingebildet? Ja. Was würden wir denn zu so einem Wein, ich denke mal im Vorspeisenbereich oder vielleicht auch im Zwischengangbereich, was würdest du dazu empfehlen, zu essen?
Ich könnte mir jetzt hier zum Beispiel vorstellen, so Tempura-Garnelen irgendwie mit einem Spicy-Dip irgendwie ein bisschen. Echt? Was. Also Schärfe, Viognier kannst du immer relativ gut auch mit Schärfe kombinieren. Von daher finde ich auch, das ist ein Wein, weil er auch immer eine gewisse Kraft mit sich bringt. Viognier kann auch relativ opulent sein, was den Alkohol angeht. Also hier haben wir auch 14 Volumenprozent.
Das schmecke ich überhaupt nicht
aus. Nee, die sind hier super gut integriert. Und von daher, Viognier hat schon Power. Ich könnte mir das jetzt auch mit einem gelben Curry oder so vorstellen. Also schon so ein bisschen in diese indische Küche auch reingehen. Es ist ein sehr vielseitiger Wein. Und für mich ist gerade auch Contrio, die Appellation, oft eine sehr unterschätzte Region. Also es sind Weine, die auch sehr gut reifen können. Und
das hätte ich als nächstes gefragt, weil ich gucke gerade auf die Flasche, 17er Jahrgang. Mhm. Und also ich finde, ja, man merkt schon, dass er jetzt nicht irgendwie 20er Jahrgang ist. Man merkt schon, dass er so ein bisschen was auf dem Buckel, aber dann immer noch gute Struktur,
gut frisch. Genau, er hat noch eine extrem belebende Säure und deshalb schmecken wir auch die 14 Volumenprozent nicht, weil der Wein durch die Säure eine unglaubliche Frische mitbekommt. Und
extrem spannend.
Genau, es sind einfach spannende Weine und sehr häufig eben auch sehr unterschätzte Weine. Ne? Der Weinbau beschränkt sich von diesen 800 Kilometern, was ich gesagt habe, also auch in der Schweiz gibt es ein bisschen Weinbau an der Rhone, aber wenn wir über Frankreich reden, beschränkt er sich so auf 200 Kilometer zwischen Lyon und Avignon. Und
das ist auch schon, ne, da kommen ja die, was, 80.000 Hektar?
80.000 Hektar, ja, das läppert sich.
Das läppert sich, ja, genau. Das ist Wahnsinn.
Und so der obere Teil, dieser nördliche Teil, das ist ein sehr enges Tal, so sieht, kennt man auch so ein bisschen von der Mosel oder sieht, hat auch so landschaftlich ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Douro in Portugal. Mhm. Der Weinbau findet sehr häufig auf Terrassen statt, das ist wirklich teilweise sehr, sehr steil.
Das heißt, die Ernte ist dann auch relativ schwierig.
Da ist nichts mit Trecker fahren, da musst du schön alles mit der Hand machen und es ist wirklich heiß dann auch teilweise dort im Sommer, wenn du da ernten musst. Da kommen wir vielleicht dann später nochmal dazu. Und erst, wenn du dann so ein bisschen nördlich von Avignon, da geht die Rhone dann auf einmal auf und wird zu so einem riesengroßen Dreieck bis runter ans Mittelmeer dann eigentlich.
Was?
Und da haben wir dann, da wird auch der Weinbau flacher und da wird dann eben auch die Menge eben produziert, weil es gibt eben, es gibt sehr hochwertige, sehr teure Rhone-Weine, aber es gibt auch ganz, ganz viel billigen, einfachen Wein von der Rhone.
Oh, ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, noch, ich habe vielleicht auch noch nie drauf geachtet, im Supermarkt, so einen Rhone-Wein. Ich habe, glaube ich, auch noch nie einen gekauft. Das muss man auch dazu sagen. Aber apropos kaufen, was kostet uns denn so eine Flasche?
Da bist du bei 50 Euro ungefähr.
Ui, also das ist auch schon viel Geld.
Genau, aber es ist auch alles 100% Handarbeit. Es ist sehr aufwendig. Gerade hier bei Yves Cailleron, der so ein bisschen als einer der führenden Köpfe auch in der Region gilt, da wird eben auch sehr viel selektioniert. Der macht allein 5 verschiedene Contrieus.
Immer mit Viognier.
Immer, Contrieu muss
Viognier. Muss Viognier sein. Okay, siehst du, gut, dass ich danach gefragt habe.
Also sobald Contrio draufsteht, könnt ihr euch sicher sein, dass 100% Viognier drin ist. Weil du wirst auch nie eine Rebsortenangabe finden, weil es ist einfach im französischen Weingesetz verankert.
Das habe ich hier gefunden. Viognier.
Ja, aber es steht jetzt nicht, es steht
also nicht explizit vorne auf dem Etikett.
Genau, also nicht so, wie wir das kennen, Riesling oder Grauburgunder. Okay. Das hast du ja in Frankreich sehr häufig, dass eben der Name der Herkunft steht und hinter der verbirgt sich dann eine feste Rebsorte oder manchmal auch 2 oder 3.
Ja, krass. Finde ich sehr spannend. Und wie länger der im Glas ist, desto spannender wird er. Also extrem lecker.
Jetzt kriegt er fast noch so einen kräutrigen Untergrund dazu. Das sind durchaus auch Weine, die Luft gebrauchen können und die man jetzt auch nicht irgendwie bei 6, 7 Grad trinken muss, sondern der darf ruhig so 10, 11, 12 Grad haben, dann kann er sich eigentlich am schönsten entfalten.
Und sag mir mal, kriegt man den Wein denn irgendwo, unsere Zuhörer, wenn sie mal Bock haben, mal so einen geilen Stoff zu probieren?
Ich weiß jetzt nicht, ob man den 17er noch kriegt, aber die aktuellen Jahrgänge sind auf jeden Fall bei ausgesuchten Online-Händlern verfügbar.
Aktuell heißt 20er?
2021, teilweise von den einfacheren Weinen. Er macht auch so eine Einstiegslinie. So, da steht denn eben Viognier drauf, aber dann kommen die Trauben auch oft aus verschiedenen Gegenden.
Dann habe ich noch ganz kurz Contrier.
Contrieux,
das bedeutet genau was? Dass wir nur eine Fläche haben, von der die Trauben kommen müssen und das sind dann Viognier-Trauben. Das habe ich richtig verstanden. Oder darf er dann
auch? Im Groben und Ganzen, ja.
Also ich mach das mal so, aber aus meiner Sicht.
Nein, also es ist eine festgelegte Herkunftsbezeichnung, Contrieux, die ist durchs Weingesetz in Frankreich geschützt und festgelegt. Das ist sozusagen ein Dorf. Mhm. Und wenn du, dann werden die Grenzen eben genau festgelegt und wenn du Trauben dort drin erzeugst, die dann 100% Viognier sein müssen, und noch zwei, drei andere, gibt es dann noch sowas wie Mindestalkohol, maximale Erntemenge, das wird alles genau festgelegt, dann darfst du Contrieux aufs Etikett schreiben.
Das bedeutet sowas wie bei uns großes Gewächs. Könnte man das so assoziieren?
Jein, weil das große Gewächs ist ja das gehört einem Verband, dem VDP, der Vereinigung der Prädikatsweingüter. Ja. Das ist nicht im deutschen Weingesetz verankert.
Okay, und das ist.
Das hier ist im französischen Weingesetz verankert. Also, da musst du jetzt nicht irgendwo Mitglied sein, um Contrieux machen zu dürfen. Du musst Winzer sein und Rebfläche in dem festgelegten. Du kannst da natürlich auch andere Rebsorten anbauen. Da gibt's auch Syrah, da gibt's sicherlich auch noch ein paar andere Rebsorten. Die darfst du dann aber nicht als Contrieux bezeichnen. Die musst du dann in Côte d'Or Blanc oder in Côte d'Or Rouge.
Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, begriffen. Bisschen schwer vom Begriff heute.
Nein, nein, nein. Es ist teilweise ja auch manchmal etwas verwirrend.
Ja,
das gebe ich ja auch zu. Und deshalb sind wir ja als Sommeliers auch oft so ein bisschen so Reiseführer und Reiseerklärer, weil du musst dich ja in dem ganzen Wirrwarr auskennen, weil der Gast kann es nicht und ist auch nicht seine Aufgabe. Der will ja einfach nur einen schönen Abend bei uns.
Das ist korrekt, das sehe ich genauso.
Dann ist es natürlich jedem Gast freigestellt, tiefer in die Materie einzutauchen. Da gibt es sicherlich auch Gäste, die kennen sich auch in manchen Regionen sehr, sehr gut aus, weil sie da vielleicht jedes Jahr in Urlaub hinfahren oder so oder weil sie es einfach interessiert. Aber wir als Profis müssen ja der Leitfaden und der Leuchtturm vielleicht auch sein, uns in dem Wirrwarr
zurechtzufinden. Da ich aber ja einen schönen Podcast haben will, mach schon mal die nächste auf.
Ich mach die nächste Flasche auf. wir fahren die Rhone ein bisschen weiter runter in eine der wahrscheinlich bekanntesten Appellationen, die zur Rhone gehören. Und zwar gehen wir an den Hügel von Hermitage. Für mich eine der spannendsten Gegenden, einerseits der Weine wegen, aber auch der Geschichte wegen.
Mhm. Erzähl die Geschichte. Ich glaube, die Geschichte ist immer spannend, wenn du das erzählst.
Also der Ort heißt Tain de Hermitage und das ist eben der Hügel von Hermitage. So ein kleines Städtchen unten direkt am Fluss und oben drüber thront
diese. Vergiss dabei nicht, die Flasche aufzumachen.
Hast du so einen Durst, ja?
Ja, heute ja. Ist schon spät am Tag.
Da ist eben dieser Hügel ist eben ganz spannend. Er trägt eben den Namen Hermitage, weil sich dort ein Ermit, also ein Einsiedler, auf seiner Rückkehr vom Kreuzzug niedergelassen hat. Das war schon im Jahr 1224, war das der Henry Gaspar de Sterrenberg, der Ritter von Sterrenberg, Henry Gaspar.
Fällt mir gut, der Name.
Und der hat eben mehr oder weniger so eine Erleuchtung von Gott bekommen und war einfach froh, dass er lebend vom Kreuzzug zurückgekehrt ist und hat eben sich dort niedergelassen, um sein restliches Leben Gott zu widmen, hat da auch eine kleine Kapelle gebaut. Es gibt auch einen Wein, der nach dieser Kapelle benannt ist. Der kommt vom gleichen Weingut wie das, was wir jetzt trinken. Das wäre der Hermitage La Chapelle. Das ist eine rote Variante. Wir trinken jetzt einen weißen Hermitage vom Weingut Paul Chabolet und der trägt eben diesen Namen Chevalier de Sterrenberg aus dem Jahr 2020.
Und man muss zum Etikett sagen, es ist, ja, du hast ja eigentlich schon fast alles. Die Kreuzzüge, genau so sieht dieser Ritter da aus, auf der Flasche gedruckt. Sehr beeindruckend. Sieht so ein bisschen vintage-mäßig gemacht. Ich sehe Gesichtsausdrücke,
die. Ja, es muss ja, es sind schon Weine, die sehr komplex sind.
Oh ja.
Die eine gewisse Kraft haben.
Weil wir haben gar nicht angestoßen.
Wir haben gar nicht angestoßen. Daran liegt es wahrscheinlich.
Ja, das da, ja. Ich finde es extrem spannend.
Ist jetzt was komplett anderes. Wir haben überhaupt gar keine Frucht mehr eigentlich, nee. Sondern jetzt hier kommt.
Aber wir haben immer noch ein Viognier.
Nein.
Wir haben keinen Viognier.
Nein. Wir haben jetzt eine Cuvée aus den anderen beiden wichtigen Weißweinrebsorten des Rhontals und das wäre Marsan und Russan. Das ist in dem Fall 60% Marsan
und Russan. Marsan und Russan, das hört sich irgendwie
komisch an. Russan.
Ach, Russan.
Das sind zwei Rebsorten, die findet man nahezu ausschließlich im Rhonetal. Es gibt auch ein bisschen was woanders, aber eigentlich nicht nennenswert und das ist für mich einfach ein Wein mit einer unglaublichen Komplexität. Dieser Hügel ist, gibt ganz viele Bilder, wo man den auch drauf sehen kann. Diesen Hermitage-Hügel sehr beeindruckend. Das ist, kann man sich auch wie so ein kleines Dreieck vorstellen. Ist dann links und rechts mit so ein bisschen Bäumen begrenzt. Und das ist einfach die perfekte Lage, die nach Süden hin ausgerichtet ist. Da macht nämlich die Rhone so einen kleinen Knick und verläuft so für 1,5 Kilometer von Ost. Von West nach Ost und genau da ist der Hügel und dann dreht sie wieder nach Süden. Da hat sie so eine kleine Biegung gemacht, weil sie eben, als sich der Fluss so ein bisschen seinen Weg gebahnt hat, ist er da auf ein sehr hartes Granitgestein gestoßen und den hat der Fluss nicht geschafft abzuwaschen und deshalb, und dann sucht sich das Wasser ja einen
Weg. Natürlich, den leichteren Weg dann.
Den leichteren Weg und so macht der Fluss da eben so eine kleine Biegung.
Apropos Boden, der wächst dann auf Granitboden.
Genau, das ist, aber ja. Auch der andere wächst auf Granitboden. Also Granit ist die vorherrschende Gesteinsformation an der Rhone. Und ja.
Das ist ganz, ganz spannende Angelegenheit. Was ich meine, der Wein ist jetzt wirklich deutlich komplexer als der davor, wobei der andere auch jetzt nicht von schlechten Eltern war. Da können wir doch schon mit ein bisschen hellerem Fleisch reingehen beim Essen. Wir können schon deutlich kräftigere Gerichte dazu machen, oder?
Absolut. Also das ist jetzt nicht der Wein für Salat und Vorspeisen irgendwie, sondern der braucht schon ein bisschen Substanz, der braucht Kraft. Ich könnte mir jetzt, wir sind jetzt gerade mittendrin, so ein bisschen Spargel vielleicht auch.
Echt, findest du wirklich
Spargel? Ja.
Die Bitterstoffe?
Ich glaube,
ich finde, der hat mich, also der erste Schluck und du kannst mich natürlich jederzeit korrigieren. Ich finde, er hat sowas, so eine Art wie beim Rotwein, so leichte Tannine hinten raus, so auf am Gaumen. So fühlt er sich's an. Aber der hat wahrscheinlich gar keine Tannine, oder?
Beim Weißwein würde man Phenolik sagen.
Phenolik, ja.
Und die hat er tatsächlich. Hast du gut erkannt.
Ist Wahnsinn. Ich lerne von dir viel, ey. Finde ich super. Nee, aber ich finde, das hat schon so eine maskuline.
Es hat eine gewisse Textur am Gaumen, das gehört bei den Weinen aber auch dazu. Du wirst aus dem Hermitage niemals einen leichten, frischen Weiß- oder Rotwein haben. Die Weine haben immer Kraft, aber sie sind trotzdem immer elegant. Und das trifft hier eben auch zu. Aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, vielleicht so einen rosa gebratenen Kalbsrücken.
Genau, bei Kalbsrücken wäre ich auch.
Dazu einen Morchelrahmen, also so
Wochen.
So dieses Erdige, was
die Morgen. Jetzt alles Zeit dafür, ne?
Genau.
Da würde ich den grünen Spargel, nicht den weißen, zunehmen.
Das können wir auch machen. Ja, braten wir den so ein bisschen in der Pfanne
an. Genau.
Geben vielleicht noch ein bisschen Parmesan drüber, dass man so ein
Spritzer Zitrone, dass man das verbindet und dann Kalbsrücken dazu und Morcheln bin ich voll bei dir. Das passt, glaube ich, 100%. Das ist schon echt Wahnsinn, wie der Wein sich auch im Glas jetzt so schnell entwickelt. Aber es ist für mich kein Wein, von dem ich jetzt eine Pulle trinken würde. Das ist so, also eine Flasche zu zweit, okay, aber eine alleine wäre mir dann zu heavy auf Dauer.
Ja, Wein macht ja auch geteilt immer am meisten Spaß. Deshalb sollte man es zusammen trinken.
Deswegen sitze ich hier mit dir.
Genau, deshalb teilen wir uns das Ganze ja auch immer. Es ist kein Saufwein, da bin ich bei dir.
Genau.
Ne? Also den kannst du jetzt nicht einfach dir mal mittags auf der Terrasse aufmachen und
kein Terrassenwein, genau, das wollte ich
dir einen reinstellen damit. Ich finde schon, dass der was zu essen braucht. Das ist aber durchaus auch ein Wein, den man, da trinkt man mal einen Schluck, lässt das Glas wieder eine Viertelstunde stehen, unterhält sich, trinkt vielleicht zwischendurch was anderes und dann nimmt man wieder einen Schluck, weil es ist ein Wein, der sich einfach unglaublich entwickelt. Ich arbeite sehr gern mit dem Wein. Wir haben den eigentlich fast immer auf der Karte, weil er, das ist auch mal ein Wein, wenn jemand Kraft trinken will, wenig Säure haben möchte. Es soll ja Menschen geben, die das gerne möchten. Und
ich habe den Wink verstanden.
Den Wink, das war ein Diss.
Aber das ist, ich wollte es als Wink auslegen. Gut. Sonst fange ich gleich wieder an, wenn das soll.
Und oder wenn jemand kraftvolle Weißweine trinken möchte, aber vielleicht kein Chardonnay trinken möchte. Und drum ist es dann für mich auch immer so ein Ass im Ärmel, wo du sehr viele Gäste einfach auch mit überraschen kannst. Weil ich glaube, vielen Gästen geht es so wie dir. Die verbinden die Rhone einfach mit Rotwein und sind dann überrascht, wenn es davon eben auch, wenn es von dort auch kräftige, schöne Weißweine.
Unfassbar toller Wein, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe eine einzige Frage. Ich habe jetzt schon gelunzt auf der Flasche. Jetzt haben wir 13 Volumen Alkohol. Findest du, dass man den Alkohol so ganz leicht rausriecht? Oder ist das eine falsche Wahrnehmung von mir?
Nee, ich glaube, was du hier riechst, ist so ein bisschen die Machart vielleicht. Und man riecht einfach das ist für mich sehr typisch das Aroma der beiden Trauben auch. Oh. Es wirkt fast ein bisschen alkoholisch, aber ist es eigentlich nicht.
Ist es nicht. Nee.
Ganz spannend ist bei dem Wein, dass ein Großteil des Weins auch gar nicht mehr im Holzfass ausgebaut war, so wie es früher war, sondern dass die mittlerweile viel mit Betoneiern arbeiten. Also man will einen neutralen Ausbau haben, weil diese Rebsorten, da bringen schon sehr viel Kraft mit. Denen musst du jetzt nicht noch viel Holz zur Seite stellen. Und das finde ich.
Was macht denn, also entschuldige, jetzt da will ich auch für unsere Zuhörer drauf eingehen, was macht es denn aus, das in einem Betonei auszubauen? Klar, beim Holz erklärt sich von selbst, dann gibt es nochmal Geschmack ab, ne? Es wird dann nochmal, beim Chardonnay wird es runter. Aber was macht denn ein Betonei? Warum macht man das nicht im Stalltank?
Du hast im Grunde dieselbe Entwicklung wie im Holzfass.
Wodurch kommt das?
Weil der Beton ja auch luftdurchlässig ist. Es geht um eine Mikrooxidation.
Okay.
Also durch einen Sauerstoffaustausch. Das findet ja auch im Holzfass statt. Durch das Holz dringt Sauerstoff in den Wein ein, aber in sehr dosierten Mengen. Also nicht, es soll hier nicht um eine Oxidation gehen, also was Böses, sondern es geht um eine, es ist Mikrooxidation und das heißt, und mit ganz gewissen Einflüssen findet eine Reife in dem Wein statt. Und das passiert im Beton auch, aber du kriegst keinen Holzgeschmack dazu. Also die Weine behalten mehr ihre Frische und ihre.
Er reift, aber ohne Geschmackszugabe.
Genau.
Okay, jetzt.
Du intensivierst eigentlich das reine Traubenaroma, ohne ihm jetzt durch das Holz eine andere Dimension dazu zu geben.
Okay, jetzt habe ich es. Das finde ich gut. Das ist doch top erklärt.
Was diese Eier, die finden eben sehr viel Anwendung in der Biodynamie. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal angesprochen. Das Ei gilt in der Biodynamie als die perfekte Form, weil das hat was mit der Erdgravitation zu tun. Du musst die Weine nicht aufrühren, sondern in dem Ei ist
zirkuliert
das von und so weiter immer so ein bisschen in Bewegung durch die Erdtrieb.
Echt, wer hat denn das rausgefunden? Das muss ja ein Crack gewesen sein, ey. Sowas rauszufinden, finde ich super interessant.
Das ist ja immer das, was man der Biodynamie vielleicht auch nachsagt, dass das manchmal vielleicht auch ein bisschen Hokuspokus oder so ist. Aber
würde das erklären, dass es nicht ist, sondern dass es der normale Lauf, die Erdbewegung.
Die Erdbewegung, ja, aber das, jetzt können wir ja sagen, ja, was soll das für einen Einfluss haben? Es gibt ja immer für und wieder auf allen Seiten.
Natürlich.
Und da soll sich auch jeder seine eigene Meinung zu bilden. Ich finde, dass die Weine oft deutlich lebendiger schmecken, wenn sie auf biodynamische Weise erzeugt werden. Und da finde ich es hier auch wieder gerade so ein bisschen.
Der ist ja auch biodynamisch.
Er trägt ein Bio-Siegel, also sie sind biozertifiziert, aber im Weingut wird überwiegend biodynamisch gearbeitet, aber sie sind eben nicht biodynamisch zertifiziert. Das Weingut Paul Chaboulet ist wirklich sagenumwoben, kann man fast sagen. Zum Beispiel der 61er La Chapelle, der Rote aus dieser Lage, gilt als einer der wahrscheinlich größten Rotweine dieser Welt. Unglaublich teuer, wenn man davon noch eine Flasche bekommt. Wir haben zum Beispiel von dem Wein im Moment 88 auf der Karte. Also Weine mit einer unglaublichen Langlebigkeit. Ich habe zu meiner Zeit auf dem Söberg tatsächlich mal ein La Chapelle Dinner gemacht, wo wir ein Menü nur mit Wein von La Chapelle begleitet haben. Und da hatten wir dann, glaube ich, 13 oder 14 Jahrgänge davon.
Ich will nicht fragen, was es gekostet hat.
Das hat, glaube ich, damals so 550 Euro oder so gekostet.
Aber
also es ging damals, das Weingut hat es sehr gut unterstützt. Das Weingut war eben einer der absolut führenden Produzenten an der Rhone, ist dann so ein bisschen durch vielleicht auch falsche wirtschaftliche Entscheidungen ein bisschen in Schieflage geraten, so kann man es nennen. Es hat sich dann auch im Winemaking was geändert. Man wollte halt so ein bisschen ja mainstreamiger werden, um vielleicht mehr verkaufen zu können.
Man wollte expandieren.
Nee, man hatte tatsächlich am Anfang wirklich Geldprobleme. Und dann hat man eben versucht, mehr Masse zu produzieren, hat sich so ein bisschen von seinen Prinzipien verabschiedet. Dann ist das Weingut ein-, zweimal verkauft worden. Und erst mit dem Kauf der Familie Frei, das ist eine Schweizer Familie, im Jahr 2005, ist da wieder so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Weil die haben dann auch gesagt, wir alles, was wir hier jetzt verändert haben oder was verändert wurde, drehen wir die Schrauben wieder zurück. Wir wollen auf das, was das Weingut mal groß gemacht hat. Mhm. Die Tochter macht mittlerweile die Weine auch, Caroline Frei. Und seit sie das macht, so seit 2012 ist sie, glaube ich, für die Weine verantwortlich, kommt das zurück zur alter Stärke tatsächlich. Also und ist
sehr spannend.
Sind großartige Weine.
Noch eine kurze Frage. Quanta kost?
Hat seinen Preis 70 Euro.
Sowas. 70 Euro und bekommen tut man ihn auch noch.
Also das ist, sind jetzt schon Weine, die erstens nicht in großer Menge produziert werden, die sehr, sehr viele Fans haben. Also man bekommt da sicherlich keine großen Mengen, aber durchaus noch auffindbar.
Noch auffindbar. Ja, das ist schon mal gut. Ja, nicht lang schnacken.
Rotwein in Nacken.
Rotwein in Nacken, danke. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund.
Oh. Genau, jetzt gehen wir dahin, für was eben die meisten Leute die Rhone kennen. Und zwar machen wir Rotwein. Ich habe jetzt noch einen Rotwein aus der nördlichen Rhone. Wir sind ja, die ersten beiden Weine sind eben auch aus der nördlichen Rhone. Und dann habe ich noch einen Weißwein auch von der südlichen Rhone. Es gibt noch viel, viel mehr. Also wer da, wie gesagt, Lust hat, kann gerne am 18.05. sich noch für das Tasting anmelden. Da machen wir dann insgesamt 10 Weine aus der Rhone. Oh. Nord und Süd, bunt gemischt.
Weißt du denn schon, wie viel Weiß, wie viel Rot?
Halbwein? Nee, es wären wahrscheinlich 3 bis 4 Weißweine. Es wird ein Rosé geben. Und wahrscheinlich 5
Rotwein.
Ja. Es ist, wie ich gesagt habe, 90% der Gesamtproduktion
ist Rotwein.
Ist Rotwein. Von daher ist es wahrscheinlich relativ plausibel, dass die Rotweine überwiegen werden. Mhm. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben auch Weißwein.
Jetzt möchte ich nochmal über das Geld sprechen. Also man sagt ja immer, Rotwein ist immer teurer als Weißwein. Stimmt das?
Nee.
Und in der Rhone stimmt es dann auch nicht?
Es gibt dort sehr teure Rotweine, es gibt dort aber auch sehr teure Weißweine, es gibt aber auch von beiden Sorten sehr günstige Weine an der Rhone. Ja. Also es hat ja immer mit Preis definiert sich ja durch verschiedene Parameter. Also du hast einerseits muss ja jeder Winzer seine Produktionskosten und
ja,
muss ja seinen Preis festlegen.
Leider machen es nicht alle aus Spaß.
Nee, das ist wie wir ja auf unser Restaurant nicht aus Spaß betreiben. Das ist
korrekt, wir müssen alle davon leben.
Genau, wir müssen das. Wird vielleicht auch manchmal vergessen, auch ein Restaurant ist ja keine Wohlfahrtsveranstaltung, sondern da steht ein Wirtschaftsbetrieb dahinter und so ist es mit einem Weingut natürlich auch. Was da hinzukommt, sind dann natürlich einerseits immer auch so Sachen wie Nachfrage, Hype. Also es gibt Weingüter, die werden dann vielleicht auch sehr gehypt, die können dann auch sicherlich ein paar Euro mehr noch verlangen. Es gibt unglaublich viele Faktoren. Aber der wichtigste ist natürlich oft auch Verfügbarkeit. Es gibt manchmal Weine, da werden halt nur wenige 100 Flaschen von produziert. Den will gefühlt jeder haben. Das ist das Prinzip der freien Marktwirtschaft. Angebot und Nachfrage.
Angebot und Nachfrage, logisch.
Aber also auch das kannst du überhaupt nicht pauschalisieren. Nicht jeder Weißwein ist günstiger als der Rotwein und andersrum. Auch beim Rosé, viele denken ja, Rosé ist immer nur so easy drinking. Auch in Rosé haben wir mittlerweile Weine, so gerade aus der Provence, wo du 300-400 Euro die Flasche auf den Tisch legen musst.
Was? Echt? Ja. Ist das dann schon so teuer geworden?
Ja, also so Sachen wie Clos de Temple von Bertrand oder teilweise was hier von, die auch, jetzt fällt mir gerade der Name hier, in Chateau Les Clans, die auch hier Whispering Angel machen. Mhm. Whispering Angel ist ja ihre Einstiegsdroge, mit dem sie nahezu jeden Jahr catchen. Und dann haben sie halt ihre Einzellagen-Rosés, da bist du bei 300-500 Euro.
Die Flasche.
Ja, und seit es LVMH gekauft hat, kennt der Preis eh nur noch eine Richtung. Und ja, jeder soll oder jeder muss für sich, glaube ich, definieren, was er bereit ist, für eine Flasche Wein auszugeben. Erfahrungsgemäß sind wir Gastronomen oder auch Menschen, die sich mit Wein beschäftigen, durchaus bereit, etwas mehr Geld für Wein auszugeben. Aber deshalb gibt es ja auch so viel Wein, dass für jeden was dabei ist.
Das ist korrekt. Deswegen gibt es auch so viele unterschiedliche Küchen. Ja.
Und tatsächlich ist es heute so, dass beide Weißweine teurer sind als die beiden Rotweine, die wir haben.
Das war doch dann die richtige Frage. Also Rotwein muss nicht immer teurer sein als der Weißwein, finde ich sehr gut. Erzähl uns doch mal zu dem, was im Glas ist. Also ich muss als allererstes muss ich sagen, mir fällt die Farbe auf, dass sie so kräftig ist. Mhm. Weil ich erinnere mich, ist Châteauneuf du Pape auch aus der Rhone?
Châteauneuf du Pape ist auch aus der Rhone, ja.
Und ich habe ihn in Erinnerung als wirklich so ein Bleichgesicht. Also etwas heller. Nicht Bleichgesicht, aber etwas heller. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich.
Hängt auch vom Produzenten ab. Auch das. Wir können es ja gleich mal dann. Der nächste Wein wird ein Châteauneuf du Pape sein. Ah. Wir können ja dann mal gucken, ob das für dich wie ein typischer Châteauneuf du Pape aussieht.
Okay.
Nein. Wir sind jetzt beim Weingut Alain Vogue. Für mich einer meiner absoluten Lieblingswinzer an der Rhone. Aus der Appellation Cornas, die liegt am südlichen Ende der Nordrhone, also in der Nähe der Stadt Valence. Madame Pique, eine der größten Köche in Frankreichs, kommt von dort. Valrhona-Schokolade kommt
aus dem
Salentental.
Genau,
ja. Also das ist so ein bisschen das kulinarische Zentrum vielleicht. Auch Bocuse ist nicht weit weg dort von. Wirklich eine tolle Stadt.
Gewesen.
Und aber es ist ein Restaurant.
Ein Restaurant gibt es ja noch, ja.
Und die Appellation heißt Cornas und Cornas bedeutet verbrannte Erde. Das haben die Römer schon so genannt, weil hier haben tatsächlich die Römer schon Wein angebaut und auch die Griechen, die waren die Ersten, die an der Rhone Wein angebaut haben.
Und was haben denn die Griechen an der Rhone verloren?
Die haben sich halt mal verlaufen, weiß ich nie. Die Griechen, ja, aber die Griechen haben die Stadt Marseille gegründet. Also Marseille ist im 6. Jahrhundert vor Christus von den Griechen gegründet worden. Also die Griechen waren ja, wir reden immer über die Römer, aber die Griechen haben ja auch eigentlich das, was wir heute als Italien kennen, zuerst erobert und besiedelt gehabt. Und dann kamen ja erst die Römer. Also die Griechen waren ja das erste Hochvolk der Frühgeschichte und dann die Römer haben sie dann halt verdrängt.
Mehr oder weniger. Keiner spricht darüber, alle reden nur noch über die Römer.
Genau. Aber die Griechen haben im Rhonetal eben die ersten Reben gepflanzt und hier in Cornas eben auch schon. Und Cornas, wie ich es gerade gesagt habe, heißt verbrannte Erde und das geht, also der Name ist keltischen Ursprungs.
Und verbrannte Erde, hat das dann auch was mit dem Wein zu tun?
Ja, weil es ist wie so ein kleines Amphitheater, kannst du dir das vorstellen. Und da brutzelt es im Sommer richtig. Also das ist eine der heißesten Ecken. Und das merkt man auch immer so ein bisschen im Wein. Der hat immer so Röstaromen. Wenn du hier reinriechst, das hat was so von, wenn du beim Grillen noch den Rosmarinzweig oder wenn du beim Arrosieren den Rosmarinzweig noch so mit in die Pfanne reinwirfst, der hat was von, auch immer sehr typisch dafür, so Pulled Pork, Pulled Beef Aromen, dann für mich auch immer ganz viel Olive, also wirklich so schwarze, wenn du so Oliven-Chutney, so eine Oliven-Tapenade machst, so ein bisschen. Und das sind eben ganz, ganz typische Aromen für Cornas und die kommen hier auch unglaublich gut durch, finde ich. Und trotzdem, wenn du es jetzt gleich am Gaumen hast, du schluckst ihn jetzt gerade runter.
Ist ja extrem frisch.
Genau. Und das ist das, was Cornas einfach so auszeichnet. Du hast da eine unglaublich geile Säure. 100% Syrah als Rebsorte. Was anderes ist nicht erlaubt unter Cornas. Und es ist einer der wahrscheinlich unterschätztesten Weine am Rhonetal, aber für mich einer der geilsten.
Warum unterschätzt? Weil man das nicht auf dem Schirm hat?
Genau, weil man es nicht auf dem Schirm hat. Jeder redet über Châteauneuf du Pape, jeder redet über Hermitage und Cornas ist immer so die kleine bucklige Verwandtschaft, die halt auch noch da ist. Und ich habe einen Kommentar über das Weingut gefunden und die machen halt überwiegend Cornas Superstar, den kaum jemand kennt. Superstar. Und genau das beschreibt es eigentlich sehr gut. Seine Weine sind so auf dem Punkt, wenn ich das irgendwo auf einer Karte sehe, ich bestelle es fast immer, weil ich einfach diese Aromatik, diese Stilistik mag. Es wird kein neues Holz verwendet, die Weine werden biodynamisch erzeugt. Die Weine haben, du hast es gerade selber gesagt, das hat so eine Frische, so eine
knackig einfach. Das ist schön, sehr angenehm tatsächlich für einen Rohr, gar nicht zu erwarten bei so einem Rotwein.
Ja, man
also überhaupt bei Rotwein nicht so eine schöne ausgewogene Säure, ne? Du weißt ja, wie ich damit
immer. Genau, und auch von der Nase würdest du jetzt eigentlich erwarten, dass dir da gleich einer am Gaumen richtig auf die Fresse haut. Und das ist aber einfach durch diese Frische so elegant und ist für mich der perfekte Barbecue-Wein eigentlich. Also wenn da so richtig
scharf ist. Ja, jetzt wo er noch wärmer wird, jetzt kriegt er diese ganze Kräutrig, dieses, was du meinst, diesen Rosmarin. Vorher habe ich das nicht so auf dem Schirm oder in der Nase gab. Was? Ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, was haben die denn für Fässer genommen, dass das so ja, so geröstet, so fast schon in gerösteter Kaffee, weißt du? Mhm. Und schon diese Power.
Nein, das ist hier tatsächlich die Appellation, das ist der Boden, das ist das Klima. Weil er sagt eben, ich will das auch gar nicht mehr verfälschen. Er benutzt Holzfässer, aber keine neuen Holzfässer dafür. Mhm. Weil er will diesen puren Geschmack der Herkunft haben und nicht.
Was haben wir denn für ein Jahrgang? Wir haben einen 16er Jahrgang, das glaube ich da wohl nicht. Ja. Dass der dann so frisch ist, das heißt, der könnte ja noch weitere.
Das kann noch 10, 15, 20 Jahre.
20 Jahre liegen, wollte ich jetzt sagen, ja. Wahnsinn.
Und kostet um die 40 Euro. Also es ist jetzt wirklich kein teurer Rotwein. Nö. Und du kriegst sehr, sehr viel Wein dafür.
Extrem, extrem krass. Also man könnte den ja auch im Sommer dann so genießen, weil der ist einfach so frisch, ein bisschen runtergekühlt. Und immer wieder nur kleine Schlücke ins Glas, damit er nicht zu schnell warm wird. Und
wir haben ihn ja jetzt auch so ganz, das machen wir ja generell mit fast all unseren Rotweinen so, dass wir die eher einen Hauch kühler haben. Mhm. Den hatten wir jetzt auf, ich gucke gerade auf den Kühlschrank, 14 Grad. Es ist ja so, das Glas hat Raumtemperatur, die Flasche, bis der Wein dann letztendlich im Glas ankommt, er nimmt ja 1-2 Grad zu und dann sind wir so bei um die 16 Grad für den ersten Schluck. Mhm. Und das ist dann eigentlich für den Rotwein perfekt. Aber wenn ich halt diese Reise schon mit 18, 19, 20 Grad starte, dann lande ich halt irgendwie bei 21, 22 ja. Grad zum Trinken. Dann wird das auch irgendwann breit und opulent. Ne?
Okay, das wäre meine Frage. Wird er dann verändert, dass sich so, dass er diese Frische verliert?
Sie wird natürlich immer da sein, aber sie kommt hier mit dieser leicht gekühlten Nummer einfach besser zum Tragen. Ne? Und das, finde ich, macht den Wein dann auch so unglaublich sexy und so unglaublich spannend. Und Leute, trinkt mal Cornas, also lasst mal die Finger vom Chateau Neuf de Pape und so, sondern trinkt einfach viel, viel mehr Cornas.
Sehr lecker. Also muss ich ehrlich sagen.
Und das aus deinem Mund als Nicht-Rotwein-Trinker.
Ja, so langsam du, ich finde wieder Gefallen daran, ehrlich gesagt. Jetzt immer wieder so viel Rotwein, wie du mir in den letzten Podcasts aufgetischt hast, muss ich gestehen, gefällt mir das immer mehr. Ich muss mal meinen Keller zu Hause aufräumen. Weil da habe ich sehr viel Rotwein liegen, weil ich es nie getrunken habe.
Du wirst ja auch älter und dann trinkt man ja vielleicht auch mehr Rotwein.
Ja,
und,
ja. Ich werde älter. Das sagt meine Frau jeden Tag zu mir. Du wirst auch älter. Nee, sehr spannend. Was würden wir bei so einem Wein, außer Pulled Pork oder Pulled Beef, was würden wir noch dazu essen können, wenn wir ein Gericht aus dem Restaurant, also aus der Restaurantküche nehmen würden und nicht dein Grillgericht?
Ich wäre jetzt vielleicht bei sowas wie einer geschmorten Lammkeule.
Oh, Lamm finde ich sehr gut.
Wenn so eine Rosmarin.
Genau, Rosmarin hätte ich jetzt auch gesagt. Berberitzen.
Ja, also so schon so eine deftige Küche. Also der Wein braucht was Deftiges eigentlich. Ne? Also das wäre jetzt nicht für mich, obwohl er Röstaromatik und so mit sich bringt, das wäre jetzt nicht der Wein für mich, den ich irgendwie zum Rinderfilet oder so genießen würde.
Ja, du isst ja auch sehr selten Rinderfilet.
Meistens nur in Tartarform.
Carpaccio und Tartarform, ja. Also roh. Nee, ich finde auch, ein Rinderfilet, das braucht das nicht.
Also wenn ein Steak, dann irgendwas, wo richtig Fett mit dabei ist. Ne? Ja. Also irgendwie so ein richtig geiles Ribeye-Steak oder so. Das ja, wie gesagt, er mag es, glaube ich, ein bisschen deftig. Vielleicht aber auch so ein, weil wir gestern hier mit Gästen viel drüber gesprochen haben, vielleicht auch so ein Spanferkel irgendwie so. Ja. Wenn das mit so einer richtig deftigen Jus daherkommt, könnte ich mir auch gut. Also
ja, Spanferkel, glaube ich, würde für mich, ich wäre eher so beim Duroc oder so ein Apfelschwein, was schon echt Power mit sich bringt.
Eigentlich schreit es nach Lamm.
So, eigentlich genau.
So südfranzösisches Lamm.
Genau, so Reuter de Provence, drüber, ja. Gib ihm.
Genau.
Ja, genau. Sehr lecker. Dann haben wir, ja, einen haben wir ja noch.
Einen haben wir
noch. Einen haben wir noch. Und du hattest ja gesagt, das ist ein Chateau Neuf de Pape.
Mhm. Ich muss erstmal den Cornas leer trinken.
Ja,
der ist so lecker. Genau. Also, Rhône, wir haben den Namen ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Du kommst um Chateau Neuf de Pape natürlich nicht drum herum. Gehört einfach dazu. Haben wir jetzt hier einen, den wir relativ neu auf der Karte haben. 2017er. Der Wein heißt La Pina. Ist jetzt so, ich nenne es mal im Chateau Neuf de Pape so eine Einstiegsdroge. Auch da gibt es ja von bis, sage ich mal so ein bisschen. Das ist jetzt ein Wein, der kostet bei uns im Restaurant auf der Karte 89 Euro. Also 35 Euro ungefähr, wenn man das als Privatperson im Internet irgendwie kaufen möchte. Und das ist eine sehr gute, solide Einstiegsdroge, aber auch im Chateauneuf du Pape, wenn du so zu den Top-Produzenten bist, was jetzt so wahrscheinlich Bocastel und Rayas wären, da bist du halt auch ganz schnell mal im vierstelligen Bereich. Ne? Also das ist, wie so häufig, geht von bis. Wo ich mich manchmal frage, die Appellation, das sind nur 3200 Hektar Chateauneuf du Pape, das sind 12 Millionen Flaschen, aber gefühlt habe ich, denke ich immer, es muss 50 Millionen Flaschen Chateauneuf du Pape trinken. So oft wie das bestellt wird und getrunken wird. Und es gibt eben noch ganz, ganz viele andere Appellationen an der südlichen Rhone, wie Vaquerat, wie Lirac, wie Chigondas. Aber das meiste oder das, was eigentlich nahezu jeder auch Laie kennt, ist eben Chateauneuf du Pape. Geht eben auf die Päpste zurück, die sich Avignon, also die Weine kommen rund um die Stadt Avignon, sich als Sommerresidenz mal ausgesucht haben und dann ja auch wirklich mal Heimat der Päpste waren, als es mal diese Zeit im Mittelalter gab, wo es ja drei Päpste gab, ne? Einen in Konstantinopel, einen in Rom und einen in Avignon, weil die Kirche sich ja nicht mehr einig war und sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben.
Aber war Chateauneuf du Pape nicht quasi so ein Mönch-Ding? Die Mönche haben das irgendwie.
Also es gab da ein Kloster und dann hat sich der eine Papst, das war, ich habe es mir glaube ich sogar aufgeschrieben, Papst Johannes der 22. hat sich das.
Natürlich, wer jeder wusste, kennt nicht, ja, ne? Jeder wusste das direkt. Also.
Der hat sich eben dort dieses kleine Kloster oder in der Nähe des Klosters so ein kleines Sommerschloss gebaut, wo er die Sommer verbracht hat, weil, was ja ganz schön ist an der Rhone, es ist zwar sehr heiß, aber du hast immer Wind. Es gibt nämlich den Mistral. Das ist ein kalter Nordwind, der, wie der Name schon sagt, aus dem Norden kommt und eben immer wie so eine große Klimaanlage eigentlich in dem Tal fungiert.
Ganz cool, ja.
Und der ist auch manchmal wirklich herausfordernd für die Winzer, aber da hat sich der Papst eben seine Sommerresidenz gebaut und später dann eben wurde das sogar Sitz des Papstes, als sie eben fliehen mussten aus Rom. Und deshalb tragen ja auch alle Chateauneuf du Pape das päpstliche Siegel auf der
Flasche. Ja, genau. Das, und warum, warte, da ganz unten da an der Flasche, warum ist das hier, diese zwei Einkerbungen da in der Flasche? Oder ist es nur rein wegen der Mechanik, dass man das den Druck drauf machen kann?
Ja.
Okay.
Ich habe keine Ahnung.
Okay. Du bist ehrlich, das ist gut.
Ja, kein Bullshit erzählen, das bringt ja nichts. Nein. Hier jetzt ein grundsolider Chateauneuf du Pape.
2017, ja genau, probieren. Ich habe jetzt von der Nase, ich habe selber noch nicht probiert, aber von der Nase würde ich mal sagen, so ein typischer Chateauneuf du Pape.
Und du hattest ja vorhin die Farbe angesprochen, was sagst du?
Ich sage, dass er heller ist als der aller, ja.
Als der Connors.
Ja, genau. Und bitte, sprich du diese ganzen.
Hat ein bisschen was mit der Hauptrebsorte zu tun. Die Hauptrebsorte für Chateauneuf du Pape ist Grenache. Mhm. Und Grenache ist eigentlich eine recht helle Traube. Und aus der kriegst du natürlich nicht so viel Farbstoff wie jetzt aus einem Syrah zum Beispiel oder so. In dem Wein ist jetzt Grenache Syrah Mauvetre drin. Grenache aber dominiert mit so circa 70%. Du das dürftest im Chateauneuf du Pape bis zu 18 Rebsorten verwenden.
Oh. So viel bauen die doch da gar nicht hin.
Doch, sonst würde der da nicht stehen.
Wer weiß, vielleicht sind das noch die anderen.
Aber in der Regel sind es oft Cuvées aus 3 bis 4 Weinen. Rot eben Grenache mal dominierend. Im Weißwein ist es der Roussan und der Marsan, den wir eben auch bei dem Hermitage hatten. Und es gibt ganz, 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 ganz wenige sortenreine Weine im Chateauneuf du Pape. Die kannst du wahrscheinlich an 1, 2 Händen abzählen. Aber das sind oft die teuersten und besten. Also ich habe ja gerade schon den Namen Chateau Rayas gesagt. Das sind eigentlich immer sortenreine Grenaches. Die kannst du heutzutage fast nicht mehr bezahlen, obwohl es wirklich grandiose Weine sind. Und ja, also für mich ist der Wein unglaublich typisch. Wir haben jetzt hier viele dunkle rote Beeren. Du hast natürlich auch ein bisschen was Pfeffriges, Kräutriges, Würziges, aber das ist wirklich viel Frucht.
Aber was ist denn dieses Rauchige? Ist es dann, ist es das jetzt vom Fass?
Ja.
Das ist jetzt
das vom Fass. Das kommt jetzt hier ganz klar vom Holzfass. Der Wein wird in kleinen Holzfässern ausgebaut. Wahrscheinlich mit einem, das habe ich jetzt nicht gefunden tatsächlich, mit einem sehr, sehr hohen Neuholzanteil. Das ist schon ein Wein, der eben auch auf diese Kraft und auf diese Fruchtextraktion aufgebaut ist.
Aber du hast auch absolut recht, das ist die perfekte Einstiegsdroge. Also, weil es wirklich, es erinnert mich gerade an die Zeit, wo ich
Rotwein, viel Rotwein probiert habe, nicht getrunken, aber viel probiert habe. Und das Chateauneuf du Pape, das ist so exakt, erinnert mich, schmeißt mich gerade für 20 Jahre zurück. Im positiven Sinne.
Das ist zum Beispiel jetzt bei uns im Wein ein Restaurant, der wird sehr häufig auch von Firmenessen bestellt. Ne? Mhm. Wenn vielleicht auch der Chef oder der Einladende seine Gegenüber vielleicht auch nicht so gut kennt, dann bestellt er oft sowas, weil es ist ein Name, den kennt in der Regel eben jeder. Ja. Dann sagt er, oh, der hat einen Chateauneuf du Pape für uns bestellt.
Ja, mhm. Ja. Mhm.
Aber es ist der eben auch uns. Es ist auch ein Wein, der einfach funktioniert. Ne? Ja. Also das ist ein Wein, der schmeckt wahrscheinlich von 100 schmeckt der 98. Mhm. Ne? Und damit machst du in der Regel nichts verkehrt. Das ist so eine sichere Bank, sage ich mal.
Ja, ja.
Und ich finde es
auf einem sehr guten Niveau, ne? Eine sichere Bank. Also wir reden hier gerade über einen sehr, sehr guten Wein. Auch wenn er, auch wenn es die Einstiegsdroge ist.
Absolut, absolut. Sehr gut gemacht. Und mit einem sehr, sehr guten Preis-Genuss-Verhältnis.
Absolut. Also ich würde da bereit, sogar mehr zu zahlen. Oder wäre da bereit, also sogar mehr zu zahlen. Aber mach du doch mal heute die Quintessenz-Aussage.
Naja, die Quintessenz-Aussage ist ja eigentlich immer die gleiche. Trinkt mehr Wein, trinkt mehr Rhone Wein. Nein, also die Quintessenz ist, kommt zu unserem Tasting am 18. Mai. Wirklich eine, das wird, glaube ich, ein echt spannendes Tasting. Da können wir noch tiefer in die Materie eintauchen. Und ansonsten probiert's aus. Wir haben auch immer mal ein, zwei Sachen offen von sowas. Fragt uns oder wenn ihr es mal auf einer Karte seht, bestellt es einfach. Und ja, dann hören wir uns entweder nächste Woche wieder oder wir sehen uns am 18.05. zum Rhone-Tasting.
Genau so ist es. In diesem Sinne sage ich sehr gerne in letzter Zeit, sollst nicht, stirbst auch, als du saust.
So machen wir das und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
In diesem Sinne, in Hamburg sagt man tschüss.
Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kinfields Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.